Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die hohe Zahl an Neuansteckungen mit SARS-CoV-2 beschäftigt uns heute gleich mehrfach. Gleich fassen wir nochmal zusammen, welche Maßnahmen denn jetzt genau gelten und was bereits gekippt wurde rund um Gastro und Hotellerie. Und dann beschäftigen wir uns in dem Zusammenhang mit dem Verschwörungsmythos QAnon. Der hat gerade zu Pandemiezeiten einen starken Zulauf, sodass jetzt auch YouTube reagiert hat, so wie andere soziale Netzwerke vorher auch schon. YouTube hat entsprechende Inhalte gelöscht, 10.000-fach. Und Präsident Trump, der immer wieder QAnon-Inhalte retweetet hat, der sagt:
I know nothing about QAnon.
Ja, eine Expertin zu diesem Verschwörungsmythos hört ihr gleich im Update-Podcast. Bei all den schlechten News der vergangenen Woche wollen wir außerdem wissen, wie können wir es eigentlich schaffen, positiv zu bleiben, positiv zu denken. Damit hat sich unser Reporter heute beschäftigt. Und vielen Dank an euch für die vielen Nachrichten ins Studio per mail@deutschlandfunknova.de, die hier immer auf meinem Monitor landen oder über die sozialen Medien. Freut uns immer, wenn ihr schreibt. Nach einer Sendung diese Woche gab es eine Frage eines Deutschlandfunknova-Hörers zu den PCR-Tests, zu den Kosten dieses Labortests.
Zum einen sind es die Materialkosten, also für die Abstrichtupfer, die chemischen Reagenzien, die in den Röhrchen drin sind, die Röhrchen. Dann kommen Kosten für diese großen Gerätesysteme dazu, die Labore sich ja überhaupt erst anschaffen mussten. Die kosten gerne mal mehrere 100.000 Euro. Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass die Tests von speziell geschultem Personal durchgeführt werden.
Machen wir gleich direkt zum Thema hier im Podcast zum Update am 16.10.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
7.334. Das ist die aktuelle Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Das ist die höchste, die das Robert-Koch-Institut bisher gemeldet hat in dieser Pandemie. Kann aber nicht mit dem Frühjahr verglichen werden, da damals viel, viel, viel weniger getestet wurde als heute. Die Politik ist trotzdem sehr besorgt, wahrscheinlich auch, weil das mit den Corona-Schutzmaßnahmen irgendwie nicht rund läuft. Nehmen wir mal die umstrittene Sperrstunde für die Gastronomie. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also in Berlin könnte nach nur einer Woche damit wieder Schluss sein.
Ja, es sieht danach aus. Das Berliner Verwaltungsgericht hat 11 Gastronomen Recht gegeben. Sie dürfen jetzt auch wieder nach 23 Uhr ihre Läden offen lassen. Allerdings, Alkohol dürfen sie dann nicht mehr ausschenken. Und da haben wir dann das, was die Politik eigentlich nicht mehr will, den Inbegriff eines Flickenteppichs. Denn das Urteil gilt erstmal nur für die 11 Gaststätten in Berlin, die geklagt hatten. Aber der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, der rechnet damit, dass die Sperrstunde in der Hauptstadt de facto für alle vom Tisch ist. Auch wenn der Berliner Senat noch in die nächste Gerichtsinstanz gehen will.
Wie hat das denn das Verwaltungsgericht begründet, dass es gegen die Sperrstunde entschieden hat?
Ja, das Gericht sieht nicht, inwieweit die Sperrstunde wirklich etwas bringen soll, um die Infektionen zu bekämpfen. Es beruft sich auf das Robert-Koch-Institut. Demnach gibt es besonders viele Fälle bei Feiern im Familien- und Freundeskreis, in Verbindung mit religiösen Veranstaltungen, Reisen oder in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Gastwirten, da könne nicht pauschal unterstellt werden, dass die Vorgaben nicht einhalten. Und am Strich findet das Gericht, die Sperrstunde ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit.
Dabei war die Sperrstunde doch genau die eine Sache, auf die sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen geeinigt hatten.
Ja, eine Sache, Sperrstunde ab einer bestimmten Infektionszahl, und zwar ab 50 pro 100.000 Einwohner in einer Woche, ab 23 Uhr. So soll es eigentlich überall in Deutschland kommen. Berlin hatte die Sperrstunde schon vor dem Treffen bei der Kanzlerin eingeführt. Nordrhein-Westfalen beispielsweise will die Vereinbarung umsetzen. Ministerpräsident Armin Laschet hat das heute Nachmittag angekündigt. Es gibt aber auch da schon Klagen, etwa in Köln und Düsseldorf. Also die Sperrstunde bleibt umstritten.
Genauso wie das Beherbergungsverbot.
Ja, wobei sich das langsam zu erledigen scheint. Immer mehr Bundesländer setzen die Regelung aus. Also, dass Reisende aus Corona-Hotspots nicht in Hotels übernachten dürfen, wenn sie keinen negativen Test haben. Beispiel Bayern, da wird die Regelung nicht verlängert. Da ist sie heute einfach ausgelaufen. In Baden-Württemberg und Niedersachsen ist das Verbot schon aufgehoben worden. Und Hessen entscheidet wohl Montag darüber. In Schleswig-Holstein gilt es dagegen weiter. Da hat ein Gericht den Eilantrag einer Familie aus Nordrhein-Westfalen abgelehnt. Die wollte Urlaub auf Sylt machen.
Auch das Thema Beherbergungsverbot ist ja gleich mehrfach vor Gericht gelandet, ne?
Ja, und darin sehen viele Politikerinnen und Politiker ein Problem, dass eben die Länderchefs und die Kanzlerin Maßnahmen per Verordnung festlegen, ohne dass etwa der Bundestag da mitreden kann. Der SPD-Politiker Johannes Fechner findet zum Beispiel, dass das Parlament mehr eingebunden werden müsste.
Wenn immer mehr Gerichte wegen fehlender Rechtsgrundlagen Maßnahmen aufheben, dann ist es nicht nur gefährlich für die Gesundheit der Bürger, sondern schadet natürlich auch dem Ansehen unseres Rechtsstaates. Deswegen sollten wir hier präzise Rechtsgrundlagen für Schutzmaßnahmen schaffen.
Ob da am Bundestag vorbeiregiert wird, darüber sprechen wir auch gleich noch hier im Update mit einer Politikwissenschaftlerin. Also bei uns steigen die Zahlen deutlich in Deutschland. In anderen Ländern ist die Lage noch ernster. Wie sieht es denn aktuell bei uns in der EU aus?
Ja, Frankreich beispielsweise hat noch mal viel höhere Zahlen. Da gab es zuletzt über 30.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Und das bei weniger Einwohnern im Vergleich zu Deutschland, wo wir jetzt mit gut 7.300 Fällen diesen neuen Negativrekord haben. Polen hatte 7.700 und die Niederlande fast 8.000 neue Fälle. Da wird es jetzt auch tatsächlich langsam enger auf den Intensivstationen. Deshalb haben sich, ähnlich wie bei der ersten Corona-Welle, auch schon mehrere Bundesländer bereit erklärt, Intensivpatienten aus dem EU-Ausland aufzunehmen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es Gespräche zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden und zwischen Bayern und Tschechien in der Uniklinik in Münster. Da könnten noch heute oder morgen die ersten Patienten schon ankommen.
Weiter steigende Corona-Zahlen und die Folgen. Infos dazu von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Unangenehmer Besuch beim stellvertretenden Vorsitzenden im brasilianischen Senat von Jair Bolsonaro. Die Polizei hat das Haus von Chico Rodriguez durchsucht mit dem Verdacht, dieser Mann, der habe Gelder aus einem Covid-19-Hilfsfonds veruntreut. Rodriguez ist erwischt worden, wie er alles Geld, was er noch zusammensuchen konnte, in seiner Unterhose versteckt hat. 30.000 Real. Das sind so um die 4.000 Euro. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel, Christian Schmidt.
Nee, ist bei der brasilianischen Währung für solche Herren natürlich doof, dass der größte Schein nur gerade mal 100 Real sind, also 15 Euro. Immerhin hat dieser Senator dann also noch 3.000 Scheine in seine Unterhose reinstopfen können, auch tiefer hinein in den Körper.
Okay.
Und so, lieber Ralf, wir leben ja diese Woche unseren Spieltrieb aus. Wir könnten jetzt überlegen, nein, wir werden nicht spielen, wie viel Geld in unsere Schlüpper passen, aber wir spielen wieder ein Quiz. Ich hätte 3 Geschichten für dich von kuriosen, illegalen Verstecken. Also alle 3 völlig ballerballer, aber 2 davon sind tatsächlich richtig. Und nur eine habe ich mir ausgedacht. Das wäre dann eine Geschichte vom Pferd, die falsche. Die musst du rauskriegen. Wärst du bereit?
Ich bin bereit.
Hä? Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass. Es sind alles 3 Koksgeschichten übrigens, weil Koksgeschichten einfach immer die besten Verstecke haben.
Die aus Brasilien war jetzt eine Kotgeschichte und jetzt haben wir Koksgeschichten. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, mit. Okay. Oh, Wortspiele haben wir gleich noch. Pass mal auf. Hier ist Geschichte Nummer 1. Eine Ente als Drogenkurier.
Passengers seemed delighted when they spotted a duck occupying a window seat on a flight from Charlotte to Asheville, North Carolina.
Die Ente hat sogar zu einer kleinen Berühmtheit geschafft. Sie ist ein Emotional Support Animal und hat eine Passagierin mit Flugangst begleiten dürfen. Was die Frau nicht wusste, der Tiertrainer hatte der Ente vorher ein Päckchen mit 600 Gramm Kokain gefüttert. Die Geschichte ging schief. Die Ente bekam Krämpfe und ein Tierarzt fand dann den Beutel in ihrem Magen. Immer wieder werden emotionale Begleittiere als Drogenkuriere benutzt. Meistens sind es Hunde.
Oha.
Na? So, Ralf, was hast du da für ein Gefühl?
Bei der Ente. Ich bin kurz stutzig geworden, als du gesagt hast, die Ente hätte Bauchkrämpfe gehabt. Also Enten mit Bauchkrämpfen kann ich mir schwer vorstellen. Wo war die jetzt dabei? War das in dem Flugzeug?
Die war in einem Flugzeug, genau, innerhalb der USA.
Als Emotional Begleittier.
Richtig, genau.
Support Animal.
Das gibt es ja immer wieder. Es muss ja nicht unbedingt ein Hund sein, auch wenn Hunde tatsächlich oft als Drogenkuriere missbraucht werden. Da war es eine Ente.
Ja, ja, natürlich. Ja, ich bin sehr gespannt auf Geschichte Nummer 2, Christian.
Bitteschön. Kokain in den Brüsten. Eine 28-jährige Frau aus Panama wurde 2012 dabei erwischt, Kokain in ihren Brüsten zu schmuggeln. Am Flughafen von Barcelona wurde sie von Zollbeamten aufgegriffen, weil sie sich auffällig verhielt, sagt diese Mitarbeiterin. Bei der Leibesvisitation haben wir Verbandsmaterial entdeckt. Es war blutdurchtränkt. Unter den Brüsten hatte die Frau noch frische Nähte. Sie gab an, das sei noch von einer frischen Brust-OP. Doch die Beamtinnen konnten zwei weiße eingenähte Päckchen ertasten, gefüllt mit insgesamt knapp 1,5 Kilo Kokain. So, jetzt haben wir 600 Gramm Kokain in der Ente und 1,5 Kilo Kokain in den Brüsten.
Ja.
Das sind jetzt erstmal deine Grundinformationen.
Das sind jetzt zwei Geschichten. 1,5 Kilo in den Brüsten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Brüste wiegen oder große Brüste, wenn ich mir jetzt vorstelle. Ja, ein Kilo ist ungefähr eine Milchtüte, ne? Milchtüte, da haben wir, sorry.
Oh Gott, mach nicht, das nein, nicht
nein,
auf.
Nein, sorry,
nein,
ja.
Ralf, nein.
Komm, merke ich mir.
Schnell Geschichte Nummer 3.
Ja, bitte.
Klingt wie ein schlechter Wortwitz. Koks in Koks. Aber tatsächlich hat ein 62-Jähriger aus Augsburg 18 Tonnen Koks schmuggeln wollen in Kohlebriketts aus Südamerika. Nur mit einem Röntgengerät konnten die Zollbeamten den falschen Briketts auf die Spur kommen. Die waren wiederum in insgesamt 80 Tonnen Kohle versteckt.
Aufgrund unserer Risikoanalysen haben wir dann diese Container geprüft und sind fündig geworden.
Der Zoll hat den Fund aber erstmal für sich behalten. Die Fracht wurde weiter verschickt und am Zielort konnten sie dann den Hauptverdächtigen festnehmen.
Koks in Koks.
Ja, eine ganze Menge. Was würdest du da sagen?
Das glaube ich irgendwie. Ich glaube, die deutsche Geschichte glaube ich. Ich glaube.
eine Brust von den versus Ente.
Ja, Brust versus Ente. Und Ente fand ich so skurril, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du es dir ausgedacht hast. Ich glaube, dass es wirklich passiert. Weiß aber nicht, warum. Ah, wo war die Ente nochmal?
Die war von Nashville nach Carolina unterwegs.
Ja, ja. Die Amis haben oft so emotional support animals. Da kann auch durchaus eine Ente dabei sein. Weißt du was?
Soll ich dich zappeln lassen?
Inwiefern? Nee, also ich glaube, die Brüste, ich kann es mir deswegen nicht vorstellen, weil es ja wirklich ein Eingriff ist. Aufnähen, zunähen und so. Das finde ich ein bisschen zu hart. Ja. Ich entscheide mich für, die Brüste stimmen nicht.
Okay, lieber Ralf, die Brüste stimmen aber.
Ah.
Tatsächlich, es ist krass und unvorstellbar und am Ende ja auch irgendwie gar nicht so lustig, weil da jemand echt
eben
halt
nicht,
verstümmelt
ja.
wurde. Ist aber tatsächlich passiert. Die Frau wollte von Panama nach Barcelona fliegen, hatte Kokain in den Brüsten. Und das mit Koks in Koks stimmt auch tatsächlich. Die haben es geschafft, erstmal 18 Tonnen rüber zu schiffen. Von Südamerika nach Hamburg, sind da aber erwischt worden. Und dann später wurde dann der Verdächtige auch festgenommen. Und tatsächlich ausgedacht habe ich mir die Ente. Da freue ich mich aber, dass du mal reingefallen bist.
Ja, und ich freue mich, dass du, also ich meine, große Angst. Eine wahnsinnige Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass man da drauf kommen könnte. Deswegen habe ich definitiv verloren.
Vielleicht hätte der brasilianische Politiker ja irgendwie sein Geld in eine Ente stopfen können. Also irgendwie ein bisschen was passt ja rein. Also mindestens genauso viel wie
gibt
in
ja
einen
auch
Arsch.
Ja, es gibt ja auch gestopfte Enten, ne? Und kann man aber zum Essen halt eben.
Ja.
Christian so Schmidt,
Geldente.
Ich danke dir für diese drei Geschichten. Zwei waren wahr.
Nichts lieber als das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Schnelltest, der Antigentest. Gestern haben wir hier in Deutschlandfunk Nova im Update darüber gesprochen, also Abstrich und 15 bis 30 Minuten später weißt du, ob du mit SARS-CoV-2 infiziert bist oder nicht. Aber im Vergleich zu einem PCR-Test im Labor ist der Schnelltest weniger empfindlich, haben wir gehört.
Wenn der Test positiv ausfällt, ist die Person auch sehr sicher tatsächlich infiziert. Die Trefferquote bei den Positiven, die liegt hier bei über 99%. Gleichzeitig ist die Gefahr aber hoch, dass er zu viele Infektionen eben nicht erkennt, weil die Person zum Beispiel noch nicht oder nicht mehr ausreichend Virus im Hals hat.
Ja, das hat uns Medizinerin Julia Fischer erklärt hier in Deutschlandfunk Nova. Und Julia, dazu gab es eine Nachfrage eines Hörers zu den Kosten. Nochmal bei uns in der Leitung, Julia Fischer, was kostet ein PCR-Test? Kannst du das beantworten?
Ja, also im Moment schwanken die Kosten, wenn man das selber bezahlen muss, zwischen circa 65 und rund 150 Euro. Das kommt so ein bisschen darauf an, wer das wie abrechnet. Genau, weil sich das aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen zusammensetzt, dieser Preis.
Ich habe ja auch schon mal einen gemacht, habe ich erzählt, ne? Und der hat 80 gekostet, konnte ich dann direkt per Girocard bezahlen, habe das Geld aber dann wieder zurückbekommen irgendwie, weil da falsch abgerechnet wurde oder so. Wie setzen sich die Kosten zusammen?
Das sind zum einen sind es die Materialkosten, also für die Abstrichtupfer, die chemischen Reagenzien, die in den Röhrchen drin sind, die Röhrchen. Also das sind so ungefähr 20 Euro pro Test. Dann kommt obendrauf nochmal einiges, weil zur Qualitätskontrolle weitere Tests durchgeführt werden oder auch Tests wiederholt werden müssen, weil ein Abstrich nicht ausreichend Material geliefert hat, wenn ein Ergebnis nicht schlüssig war oder ähnliches. Dann kommen Kosten für diese großen Gerätesysteme dazu, die Labore sich ja überhaupt erst anschaffen mussten. Die kosten gerne mal mehrere hunderttausend Euro. Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass die Tests von speziell geschultem Personal durchgeführt werden. Das ist oft bis spät abends am Werk und auch am Wochenende. Plus Raumkosten, die Datenerfassung und so weiter. Also da kommt einfach echt einiges zusammen.
Dann immer wieder die Frage, wann übernimmt die Krankenkasse denn momentan noch die Kosten für einen PCR-Test?
Immer dann, wenn man Symptome hat, auf jeden Fall. Also und da reichen im Prinzip auch schon die Anzeichen einer einfachen Erkältung. Außerdem, wenn man engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, also mit der länger als 15 Minuten zusammen war und wenn die Corona-Warn-App angeschlagen hat. Außerdem wird auch in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen und in der ambulanten Pflege mehr getestet. Und das gilt sowohl für die Patienten bzw. die Bewohner darin, als auch für das Personal und für die Besucher. Also wenn ich zum Beispiel losgehe und meinen Opa im Krankenhaus besuchen möchte oder so. Und Anspruch auf Testung haben außerdem die, die aus Risikogebieten wieder nach Deutschland einreisen oder auch die, die aus innerdeutschen Risikogebieten in ein Nicht-Risikogebiet einreisen.
So, und das könnten ja jetzt dann immer mehr Menschen sein, die einen PCR-Test wollen, weil sie eben dann doch mal in ein anderes Bundesland müssen und aus dem Risikogebiet kommen. Könnte der Test irgendwann teurer werden, weil bestimmte Materialien für den Test knapper werden?
Eigentlich nicht. Also so einfach ist es nicht. Der Preis ist durch die Politik festgelegt und daran müssen sich die Labore halten. In den USA zum Beispiel, da können die sagen, Nachfrage bestimmt den Preis. Ich schraube meinen Preis nach oben. Das geht in Deutschland aber nicht. Das müsste erst durch ganz verschiedene Gremien durchgehen. Also das ist jetzt erstmal nicht zu erwarten.
Was ist mit den Laborkapazitäten? Stoßen die irgendwann an ihre Grenzen?
Auf jeden Fall. Also und im Prinzip können wir das auch jetzt schon beobachten und sehen das zum Beispiel daran, dass viele, die getestet werden, jetzt immer länger auf ihre Ergebnisse warten müssen. Also nicht mehr 12, sondern gerne 48 oder 72 Stunden. Und im Prinzip erhoffen sich jetzt viele Entlastung zum einen durch diese Antigen-Schnelltests, die ja mehr gemacht werden sollen, worüber wir gestern gesprochen haben. Und eine Möglichkeit ist auch dieses PCR-Pooling, sprich, dass man ganze Gruppen von Leuten in einem Testsystem testet und wenn alle negativ sind, perfekt. Und wenn einer positiv drin war, dann muss man eben noch mal gucken und die Leute einzeln durchtesten. Aber so könnten auch viele Tests auf einmal gespart werden. Da muss sich jetzt so ein bisschen überlegt werden, wie dieses System im Winter tatsächlich durchhalten kann.
Ärztin und Journalistin Julia Fischer, danke dir nochmal zum Ende der Woche. Schönes Wochenende.
Sehr gerne, gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also erst Twitter, dann Facebook, Instagram und jetzt auch YouTube und damit Google. Alle gehen gegen das Verschwörungsnetzwerk QAnon vor. Anhänger von QAnon, das wisst ihr vielleicht, die glauben an böse Eliten, die Clintons oder auch Tom Hanks, die Kinder entführen, um ihnen einen Stoff zu entnehmen, den sie sich dann spritzen, um ewige Jugend zu erlangen. Also sie glauben auch daran, dass es einen Komplott gegen US-Präsident Donald Trump gibt. Viele ihrer Botschaften sind antisemitisch und oder rechtsradikal. Und deswegen verbietet YouTube ab sofort Inhalte gewaltverherrlichender Verschwörungstheorien und hat nach eigenen Angaben bereits mehrere 10.000 QAnon-Videos gelöscht. Die QAnon-Bewegung, die ist recht groß geworden. Neben den USA gibt es vor allem in Deutschland viele Gläubige. Und die Autorin Alexa Waschkau, die kennt sich damit aus und hat sich in ihrem Podcast Hoxilla immer wieder mit QAnon beschäftigt. Hallo Alexa.
Hallo.
Dieser Schritt von YouTube, warum jetzt? Ist die Bewegung so stark geworden?
Man kann tatsächlich sagen, dass das seit dem letzten Jahr immens zugenommen hat und die Plattformen bzw. die Gruppen und diejenigen, die diese Inhalte verbreiten, wirklich zugenommen haben. Und insofern kommt dieser Schritt jetzt nicht von ungefähr, weil wir uns gerade in einer ganz verletzlichen Lage befinden für solche Inhalte.
Wenn du sagst mehr geworden, was weiß man denn darüber, wie viele Menschen sich zu der QAnon-Bewegung bekennen?
Also ich würde mich, was Deutschland angeht, etwas zurückhalten wollen, was wirklich klare Zahlen angeht. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu bemessen, weil ja dieser Verschwörungsmythos auch so wandelbar ist und es durchaus Leute geben mag, die da vielleicht einzelne Inhalte glauben, aber gar nicht wissen, dass sie sich damit im Umfeld von QAnon bewegen. Für die USA schaut es ein bisschen anders aus. Da hat man eine relativ aktuelle Umfrage, nach der ungefähr 24% der Amerikaner sagen, das stimmt ganz oder es stimmt teilweise. Was man aber sagen kann, ist, dass es in Deutschland relativ viele Tweets auch zu dem Thema gegeben hat, zwischen November 2019 und Juni 2020, in denen diese Inhalte sehr viel geteilt werden.
Jetzt achten die sozialen Medien ja momentan ganz besonders auf Fake News rund um den Wahlkampf in den USA. Könnte das Vorgehen gegen QAnon auch daran liegen, dass die Bewegung im Endspurt des US-Präsidentschaftswahlkampfs besonders aktiv ist, um Trumps Wiederwahl zu ermöglichen?
Also die QAnon-Bewegung ist ganz, ganz eng verknüpft mit dem, wofür Donald Trump als Präsident steht. Und die triggern ihn auch immer ganz gerne mit ihren Tweets und mit ihren Äußerungen in den sozialen Netzwerken. Sie hetzen gegen seine politischen Gegner, sie loben ihn in den Himmel. Und das ist auch der Grund, warum der Präsident selber auf diese Inhalte anspringt. Gar nicht mal unbedingt wegen dieser Verschwörungsmythen, die da gesponnen werden, sondern einfach, weil das Leute sind, die ihn einfach unterstützen und gegen seine Gegner vorgehen.
Aber er hat ja gestern Abend nochmal gesagt, ich weiß nichts über QAnon, ich weiß einfach gar nichts darüber. Dabei hat Trump bereits Inhalte von denen ja auch retweetet, oder?
Genau, aber das ist auch eine ganz trickreiche Angelegenheit. Also er mag sich vielleicht wirklich auf diese Kernaussage zurückziehen können, dass er QAnon als solches nicht kennt. Aber er teilt natürlich Inhalte von solchen Accounts und verschafft denen damit eine immense Reichweite. Und das ist höchst gefährlich, wenn man das als Präsident tut.
Noch ganz kurz, wie verbreiten sich die Mythen ab sofort? Ist es dann auch Telegram, so wie bei Attila Hildmann und Michael Wendler?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es zwar ein wichtiger Schritt ist, von solchen Plattformen wie YouTube sowas zu verbieten und auch dagegen anzugehen, weil das erstmal Sichtbarkeit wegnimmt, ganz konkret. Aber es ist sicherlich so, dass da eine Art Wettrüsten stattfindet. Und wenn die eine Plattform nicht mehr geeignet ist, weil man dazu oft gesperrt wird, dann verlegt man sich auf eine andere Plattform und das Rennen geht weiter sozusagen. Also das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es ist nicht die Lösung des Problems.
Über die QAnon-Verschwörungsmythen, Alexa Waschkau, die ihr vielleicht vom Podcast Hoaxilla kennt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schlechte Laune am Morgen. Beim Blick aufs Handy. Das RKI, das meldet 7.334 Corona-Neuinfektionen am Freitag. Der nächste Rekord. Dazu neue Beschränkungen. Nichts mit unbeschwert ins Kino, nichts mit Geburtstagsfeiern am Wochenende. Weniger Freunde treffen, Familie auf Abstand. Und dann ist es draußen auch noch dunkel, nass und kalt. Viele sind es leid. Kann schon echt runterziehen, das alles. Ja, die Pandemie. Wie kommen wir aus dem herbstlichen Corona-Blues wieder raus? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat versucht, darauf Antworten zu finden.
Nico hatte sich 2020 irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Erst letzten Winter ist er nach Berlin gezogen.
Hatte mich sehr auf den Berliner Sommer gefreut und alle kulturellen Möglichkeiten, die damit zusammenhängen. Das war jetzt durch den Corona-Sommer natürlich überhaupt nicht möglich.
Tja, und jetzt sieht's wohl auch für die nächsten Monate nicht allzu rosig aus. Dabei hatte er sich mit seiner Freundin eigentlich was ganz Besonderes überlegt für die kalte Jahreszeit. Sie wollten für eine Weile raus aus dem dunklen Berlin und dem Homeoffice-Alltag in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung.
Wir hatten besondere Pläne, und zwar einen Monat im November aus dem Ausland, irgendwo aus der Sonne zu arbeiten, um hier ein bisschen dem schlechten Wetter zu entfliehen. Haben beide Jobs, die das zulassen, remote zu arbeiten, was jetzt leider Corona-bedingt nicht geht.
War für die beiden natürlich eine Enttäuschung. Aber unterkriegen lassen sie sich davon nicht. Trotzdem, kann schon schlauchen, wenn auf einmal alle Pläne wieder zerplatzen. Für länger. Bei Twitter geht's einigen Leuten so.
Ich würde mich gerne ein bisschen in die Zukunft beamen.
An sich mag ich den Winter ja. Nur fängt er mit diesem Herbst schon extrem schmuddelig an. Und dann noch Corona. Macht doch alles keinen Spaß.
Ich bin so antriebslos bis zum geht nicht mehr. Irgendwie einfach total niedergeschlagen. Obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.
So ein Herbstblues und dann noch die Aussicht auf weitere Pandemiemonate, eine doofe Mischung. Wenig unternehmen, nur selten FreundInnen treffen, keine Umarmungen.
Der Blues kommt ganz viel aus diesen Vergleichsprozessen, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, wenn wir das dann nicht machen können. Und das fällt dann aus, dann kann einem das schon belasten und vielleicht auch sogar traurig machen. Es ist wie so ein kleines Verlusterlebnis.
Sagt die Psychologin Julia Tomuschat.
Ich will von ihr wissen, wie man dieses Gefühl abschütteln kann.
Das allererste ist, dass man das anerkennt. Ja, so ist es jetzt. Ich erlebe da eine Krise, ich erlebe da Verlusterlebnisse und gar nicht so zu tun, als wäre das nicht. Aber dann hinzugehen und sich innerlich darauf vorzubereiten, also proaktiv an die Sache ranzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist es so, wie kann ich da möglichst gut mit umgehen?
Psychotherapeut Thorsten Pattberg sieht das ähnlich. Sein Plädoyer?
Emotionsvermeidung gilt ja insgesamt als nicht besonders gut. Irgendwie unsere Gefühle sind weniger gefährlich, als man manchmal denkt. Ja, irgendwie gerade Gefühle, die man zulässt, gehen ja auch irgendwann wieder vorbei.
Pattberg meint, dieses Gefühl, das da gerade einige haben, ist aber keineswegs etwas Pathologisches.
Stimmungsschwankungen sind natürlich auch normal. Und wir reagieren auf unsere Umwelt. Auch das ist normal. Ja, und dass wir natürlich nicht besonders glücklich darüber sind, wenn wir die Dinge nicht tun können, die wir tun wollen, gehört eben zum Leben dazu. Und nicht jedes Leid, nicht jedes Symptom, nicht jede Traurigkeit, nicht jede Angst vor Corona, unbedingt irgendwas Krankhaftes.
Okay, Gefühle akzeptieren, das tief annehmen. Und dann?
Ganz konkret sollte man schauen, wie kann ich mein soziales Netz trotz Corona aufrechterhalten.
Das ist wieder die Psychologin Julia Tomuschat.
Telefoniere ich mehr mit Freunden? Plane ich Videokonferenzen mit meiner Familie ein? Habe ich einen Corona-Buddy, mit dem ich mich immer treffe? Welche schönen Dinge kann ich mir denn trotzdem sozusagen einbauen? Also alles, was mich stärkt, dass ich meine sogenannten Ressourcen, dass ich die aufbaue.
Menschen, sagt sie, die ich sonst gerne um mich herum habe, sollte man gerade jetzt halt irgendwie alternativ an sich heranholen.
Wie so ein kleines Schatzkästchen.
Das stärke unsere Resilienz, macht uns also widerstandsfähiger. Es ist jedenfalls wichtig, dass wir uns nicht zu Hause eingraben, nur noch Serien alleine binge-watchen. Auch wenn Corona uns das erschweren kann. Gerade jetzt an den dunkleren Herbsttagen.
Immer wenn wir Tageslicht tanken und auch Sonne tanken, das führt dazu, dass wir einfach in eine bessere Stimmung kommen. Und wenn uns dieses Sonnenlicht fehlt, dann gibt es für manche dieses saisonale Tief, was eigentlich viele erleben.
Tageslicht ist sehr wichtig für unsere innere Uhr. Die signalisiert unserem Körper, wann Tag und wann Nacht ist. Wenn die Photorezeptoren auf der Netzhaut im Auge Tageslicht registrieren, dann schickt das Gehirn Befehle an die Zirbeldrüse, die in der Nacht das Schlafhormon Melatonin produziert. Stopp, es ist Tag. Kein Melatonin mehr ausschütten. Wach werden. Ist es aber im Herbst noch dunkel, wenn wir schon wach sind, dann produziert die Zirbeldrüse weiter Melatonin. Wir kommen dann womöglich morgens schlechter aus dem Bett, sind müde, uns fehlt Energie und Antrieb. Und das wollen wir ja gerade vermeiden.
Dann bin ich auch widerstandsfähiger angesichts der Krise.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für 350 Euro, da kann man eine Menge kaufen, ne? 5 günstige Staubsauger zum Beispiel oder einen Staubsaugerroboter. Oder für 350 Euro bekommt ihr auch 175.000 Liter Leitungswasser. Ohne Abwasser. Oder einen Liter italienischen Rotwein, auch für 350 Euro. Und dabei habt ihr schlimmstenfalls nicht mal das Original im Glas. Etikettenschwindel bei Wein, das ist ein echtes Ding. Gerade hat die italienische Polizei tausende Flaschen eines vermeintlich 350 Euro teuren toskanischen Rotweins beschlagnahmt. Der war da aber gar nicht drin. Ist das den potenziellen Käufern und Käuferinnen eigentlich aufgefallen? Ich gebe die Frage direkt mal weiter an Stefanie Dörner, Sommeliere und Weinhändlerin. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo. Hallo, schön, dass ich da bin. Hallo.
Stefanie, würdest du den Etikettenschwindel an diesem toskanischen Edelwein namens Bolgeri Sassicaia, also gesetzt im Fall, da ist trotzdem ein solider Tropfen drin, laut Polizeimeldung war das wohl so, ein sizilianischer Wein, hättest du das bemerkt?
Also ich würde sagen, nein. Es gibt ja natürlich also Etikettenschwindel bzw. Fälschungen, das ist ja jetzt nichts Neues. Das gibt es ja schon seit Jahren und relativ viel. Und man sagt auch so, dass tatsächlich dieser teuren Wein, 40% der Weine, die jetzt im Keller liegen oder wo man denkt, man hat einen Invest im Keller, dass die auf jeden Fall gefälscht sind. Und da wird jetzt kein Hauswein drin sein. Das wird schon auch ein solider Tropfen sein, sicherlich. Ja, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt, ehrlich gesagt.
Warum kaufen Menschen dann so teuren Wein, 350 Euro für eine Flasche? Es gibt ja Studien über Blindverkostungen, die belegen, dass wir die Preisunterschiede wirklich nicht rausschmecken.
Ja, das stimmt. Also man hat ja auch so ein bisschen untersucht, wie teuer, also wenn man wirklich teure Mitarbeiter hat, die besten Maschinen und so weiter, wie teuer darf eine Flasche oder ist eine Flasche wirklich wert? Und da sind sie auf einen Wert von 59 Euro gekommen und der Rest ist einfach Marketing, eigentlich wie vieles andere auch. Also Wein ist natürlich auch ein Invest, erst einmal. Also es gibt viele Menschen, die sich Wein kaufen, dann irgendwie 20, 30 Jahre vergessen und natürlich dann einen ganz anderen Wert haben später. Es ist wie eine Immobilie oder Gold. Also eigentlich relativ sicher auch, dass man damit auch Geld verdienen kann.
Gibt es eine sichere Preisspanne, in der Wein sich in der Qualität nicht mehr wirklich so richtig unterscheidet, auch wenn er vielleicht 20, 30 Euro Preisunterschied hat?
Ja, also erstmal muss man sagen, Wein ist natürlich, also man denkt immer, es ist ein Naturprodukt, aber es ist ein Kulturgut, ja, und das Wetter hat natürlich auch relativ viel Einfluss. Also es gibt tatsächlich Weine, die überleben uns alle, ja. Also es gibt Weine, die können wirklich unfassbar alt werden. Es gibt ja auch schon alte Weine, die immer noch trinkig sind und das hat natürlich auch was mit dem Jahr zu tun und so weiter, wie man, wie das Potenzial des Weines ist. Und da gibt es natürlich solche und solche Weine. Es gibt so ganz bestimmte Jahrgänge, die einfach unfassbar reifen und alt werden. Aber ganz ehrlich, also ich habe ja auch lange in der Gastronomie gearbeitet und wenn man so sich die Keller anschaut, der Leute, die zu Hause Wein sammeln, da ist eigentlich schon 80% der Weine sozusagen drüber. Also man sollte auf jeden Fall mal so einen kleinen Kellercheck machen und dann kann man auf jeden Fall einiges wegkippen. Viele denken immer, oh, da habe ich tolle alte Weine im Keller, ja. Aber es ist wirklich so.
Guck du doch mal gerade in dein Weinregal, was ist der teuerste Wein, den du zu Hause hast?
Zu Hause habe ich gar nicht so viel Wein. Ich habe das Glück, dass ich ein kleines Weinlager habe, wo es natürlich konstante Temperatur ist und dunkel. In einer Wohnung ist es eigentlich nicht gut, Wein zu lagern. Also in einer Wohnung sollte man eigentlich Weine haben, die man wirklich auch trinkt. Ja, und wenn man jetzt ein kleines Schätzchen hat, dann würde ich den auf jeden Fall irgendwo in eine dunkle Ecke, vielleicht im Flur, wo es irgendwie ein bisschen eine konstante Temperatur ist. Aber eigentlich sind die Wohnungen noch viel zu warm für Weinlagerung.
Jetzt bist du schön ausgewichen und hast uns nicht gesagt, was der teuerste Wein ist, den du besitzt.
Ich glaube, ich habe zu Hause so einen 20-Euro-Wein. Also, genau.
Gut. Ich danke dir, Stefanie Dörner, Sommeliere und Weinhändlerin. Einen schönen Abend.
Danke.
Schönes
Ciao.
Wochenende. Und das war's von uns. Das war das Deutschlandfunk Nova Update für diese Woche mit Ralf Günther. Schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.